modern war es mal, irgendwann vom Kohleofen umzusteigen auf einen auf eine zentrale Heizungsanlage, damals Öl, schüttet man da übertrieben gesehen Öl in ein Fass, zündet es an, ja, und pumpt dann drumherum über Heizschlangen Wasser durchs Haus. Ja, und das war so der Anfang der Zentralheizung.
Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Danke für euer Feedback und die guten Informationen und auch Rückmeldungen zu den Gesprächen, Interviews, die wir geführt haben. Das freut mich und uns natürlich immer sehr, wenn wir von euch Anregungen bekommen oder auch Wünsche bekommen, halt letztlich das, was ihr euch noch wünscht oder gerne auch besprochen haben möchtet oder in welche Technik ihr auch gerne mal reinhören möchtet, sodass wir neue oder separate Gäste zu uns einladen können. Gerne könnt ihr uns das über Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram und ähnliches halt zuspielen oder persönlich oder per E-Mail unter podcast@wöhler.de. Wir freuen uns über jede einzelne Rückmeldung und auch Feedback für euch. Viele Fragen erreichen uns immer auch zu der aktuellen modernen Gebäudetechnik und vor allen Dingen, wie das Haus der Zukunft ausgestattet ist und vielleicht auch ein bisschen rückblickend, wie es denn mal war und was alles so zu einer modernen Gebäudetechnik gehört. Natürlich auch heizungsseitig und auch lüftungsseitig. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir freuen uns ganz besonders und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir einen Experten in diesem Thema zu uns ins Studio einladen konnten und auch durften. Ich freue mich sehr, dass Frank Richard heute zu uns gekommen ist. Frank, es hat ein bisschen gedauert, bis du hierher kommen konntest. Wir hatten ein paar Terminschwierigkeiten, aber dennoch herzlich willkommen und schön, dass du da bist, dass du auch Zeit hast.
Ja, danke schön für die Einladung. Ja, das Corona ist uns so ein bisschen auch dazwischen gekommen, ne?
Ja, Corona und deine Reisetätigkeiten vor allen Dingen, dass du nicht irgendwie Bad Wünnenberg auf dem Weg lag halt, ne?
Ja, ab und zu doch.
Ja. Umso schöner, dass du heute da bist. Frank, du bist von der Firma Wolf Heizung und Klimatechnik aus Meinburg hier. Du wirst sicherlich gleich noch ein bisschen zu deiner Person erzählen. Wir beide kennen uns, glaube ich, schon gefühlte Ewigkeit oder ziemlich lange halt begleiten unseren Weg.
Waren wir noch richtig jung, ja.
Ja, und noch guter Wege und so weiter halt. Ne? Natürlich wollen wir uns heute ein bisschen über diese Themen unterhalten. Mein Name ist Christian Beierstedt. Ich bin hier bei dem Bereich Produktmanagement und Marketing bei Wöhler zuständig. Ich komme selber aus dem Handwerk und hoffe, dass ich daher weiß, wo hin und wieder noch der Schuh drückt und welche Themen vor allen Dingen auch interessant sein können und ihr vor allen Dingen auch gebrauchen könnt. Frank, erstmal zu deiner Person noch ein bisschen. Ich meine, ich kenne dich, ich weiß, was du machst, privat und auch beruflich, aber letztlich, ich habe jetzt nur ganz kurz eingespielt. Erzähl mal ein bisschen, was du jetzt gerade aktuell machst und für welche Sachen du da zuständig bist.
Ja, also ich bin seit 5 Jahren bei der Firma Wolf, Heiz- und Klimatechnik, genau, und bin da zuständig für die Bereiche Normungs- und Verbändearbeit. Das heißt, ich kümmere mich da um die aktuellen Themen der Förderung, der neuen Normen, der Ausrichtung des Unternehmens zu diesen ganzen Themengebieten. Das heißt, wir sind ja klassisch auch Systemanbieter von der Lüftungstechnik, also Großlüftungsanlagen bis zur Kleinlüftungsanlage für den Wohnraum, als auch die Öl- oder Gasheizung haben wir natürlich auch die Wärmepumpe im Angebot. Und somit ist es für uns als Unternehmen natürlich immer sehr wichtig zu wissen, was wohl die nächsten Jahre so passieren wird und wohin sich die Märkte entwickeln. Und deshalb turne ich eigentlich auf vielen Veranstaltungen bei den Verbänden halt rum und beschäftige mich dann auch mit Normen, arbeite auch in Normausschüssen mit. Und ja, das ist so der grobe Aufgabenbereich. Ich habe vor dem Bereich Key Account bei Wolf entsprechend mitbegleitet oder war dort tätig und komme also aus dem Bereich des Vertriebes und somit habe ich mich also vor dieser Tätigkeit schon mit Dingen beschäftigt aus der Wohnungswirtschaft, Planung von Energiekonzepten, Anlagentechnik, Bereich der Haushersteller, also dieses ganze Thema Energieversorger war auch noch mit in meinem Bereich und somit ist dann dieses Aufgabenfeld eigentlich sehr groß, auch jetzt in der tatsächlichen Ausübung. Da bringt einem die Praxis wieder was.
Genau, und wenn alle die jetzt vielleicht zuhören und Frank kennen, wissen, dass er natürlich auch gerne und viel redet und deswegen ist ja heute meine Aufgabe gar nicht so sehr, ihn ans Reden zu kriegen, sondern eher darum zu kriegen halt, dass wir weiterkommen halt letztlich und das versuchen wir halt. Aber Frank, nochmal ganz kurz, Firma Wolf, wir wissen das, was da alles hintersteckt, aber vielleicht kannst du nochmal eben so 2, 3 ja, Sidekicks geben, was ist denn und wie groß ist denn die Truppe und ja, was gehört alles mit dazu?
Also Firma Wolf selber gehört zur Centrotec AG. Centrotec ist ja ansässig hier in Brilon, direkt um die Ecke. stellt ja Kunststoffmaterialien her, wie Abgassysteme, aber auch, also wir sind eine ganze Konzerngruppe, also wir haben auch die Firma Brink zum Beispiel dazu, die sitzt in Holland, die stellt Lüftungsgeräte und Zubehörteile dafür her. Wir selber, Wolf, produziert alles in Mainburg, sind also ein rein deutscher Hersteller und haben an der Stelle die Großlüftungsanlagen in der Produktion, aber auch Gasheizungen von der Therme bis zum 1000 kW Kessel. Ölheizung produzieren wir auch noch, aber nur noch auf einem relativ kleinen Level, aus bekannten Gründen der gesetzlichen Lagen.
Kommen wir gleich zu, sicherlich.
Genau, ne? Ja, führen wir gleich noch ein bisschen näher was aus. Und wir haben natürlich auch seit 10 Jahren ungefähr eine eigene Wärmepumpenproduktion, die letzten Jahre relativ überschaubare Stückzahlen produziert hat, allerdings in den letzten 2 Jahren extrem hohe Stückzahlen und auch eine komplette Neuentwicklung halt.
Ja, spannendes Thema, gehen wir sicherlich gleich drauf ein halt und gucken auch, wo geht denn die Reise tatsächlich hin. Ne? Aber bevor wir so gucken, wo geht denn die Reise hin? Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so taufrisch halt letztlich, also ein paar Jahre haben wir auf diesem Sektor schon hinter uns halt in Anführungsstrichen. Was war denn mal modern an Gebäudetechnik?
Ja, was war mal modern? Also es kam ja immer auf die Zeit an. Modern war es mal, irgendwann vom Kohleofen umzusteigen auf einen auf eine zentrale Heizungsanlage, damals Öl. Schüttet man da übertrieben gesehen Öl in ein Fass, zündet es an, ja, und pumpt dann drumherum über Heizschlangen Wasser durchs Haus. Ja, und das war so der Anfang der Zentralheizung. Das wurde dann im Laufe der Jahre immer moderner, man hat auch immer mehr Umweltauflagen halt beachten müssen und am Ende des Tages ist dann die Brennwertanlage ja auf den Markt gekommen, gasseitig ein bisschen eher in den 90er Jahren, ölseitig kamen sie dann in den 2000er Jahren auf den Markt und dann seitdem ist eigentlich so die Heiztechnik im Bereich des Verbrenners eigentlich so ziemlich am Ende, also da gibt es noch Nuancen, wenn eine neue Anlage auf den Markt gekommen ist, aber eigentlich ist die Brennwerttechnik seit über 20 Jahren ziemlich ausgereift, also das ist so das Innovative. Aus den damaligen Jahren. Das wurde dann gekoppelt mit verschiedenen anderen Dingen, wie zum Beispiel Solaranlagen oder Holzvergaseröfen oder Kessel oder Holzpellet. Und das wurde dann im Laufe der 2010er Jahre wurde dann im Prinzip die Wärmepumpe wieder neu erfunden. Wir hatten sie ja schon in den 70er Jahren schon mal auf dem Markt als Abwärmenutzung der heißen Ölheizungskeller oder der warmen Ölheizungskeller.
Nicht dafür gedacht damals, aber es war halt so, ne?
Ja, ja, genau. Eigentlich hatte man das genau dafür gedacht, dann wurden die Heizungen aber effizienter, also es war nicht mehr so viel Abwärme da und somit waren die Wärmepumpen natürlich nicht mehr wirtschaftlich, natürlich auch nicht zu vergleichen mit der heutigen Technik und heute hat man eben hocheffiziente Wärmepumpen und das sind dann nicht umgedrehte Klimaanlagen, wie sie aus dem ostasiatischen Raum halt gerade einschwemmen. Und das sind also schon präzise entwickelte Maschinen, die also eine sehr hohe Jahresarbeitszahl, so nennt man das dann fachlich halt, an den Tag legen.
Und das ist dein Job, unter anderem das auch in den Normen halt zu vertreten, beziehungsweise auch zu gucken halt, wie das dann funktioniert und da halt natürlich auch dann global, europäisch wahrscheinlich auch funktioniert, ne?
Ja, genau. Das ist, also die Normen sind ja, beruhen ja im Prinzip, oder die gesetzlichen Vorgaben beruhen ja auf tatsächlichen Normberechnungen. Wenn ich da Förderungen habe bei der KfW, also Effizienzhaus zum Beispiel, 55 heißt ja, es ist also 45% besser als das, was gefordert wird. Also es war es mal so ganz grob ausgedrückt, ist ein bisschen intensiver geworden, die Berechnung. Aber dann muss man eben entsprechende Technik, Heiztechnik, nicht nur die Gebäudehülle muss gut sein, sondern auch die Heiztechnik muss dementsprechend ausgerichtet sein, mit einem Anteil an erneuerbaren Energien versehen sein, damit man eben in diese Klassifizierung reingekommen ist. Das ist also so die Sache, die man machen muss. Einen geringen Anteil an Erneuerbaren musste man sowieso schon immer nutzen seit den 2010er Jahren. Es war verpflichtend vorgeschrieben und das hat sich jetzt in dem letzten Jahr eigentlich nochmal sehr gravierend geändert. Ne? Dadurch, dass es natürlich erhebliche Fördergelder vom Staat dazu gibt, ist es auch wirtschaftlich geworden, eine alte Ölheizung durch eine moderne Wärmepumpe zu ersetzen.
Die Frage danach halt, sozusagen fossile Brennstoffe noch eine Zukunft haben und vor allen Dingen wie lange noch haben, würde ich gerne daran knüpfen, dass du dir als Getränkewunsch ein Bayreuther Hell ausgesucht hast. Das, man muss sagen, es ist jetzt dunkel draußen und ich glaube, zu der Zeit darf man auch schon mal anstoßen halt letztlich und auch Prost sagen, ne? Denn das gehört auch ein bisschen dazu bei unserem Podcast.
Prost. Das ist gut.
Ja, es ist, sieht auch lecker aus. Ja, es schmeckt auch halt, ne? Kann man schon vertragen.
Ja, ist bestätigt.
Wir hatten auch einen Kölner hier, der natürlich nur Kölsch wollte und das war morgens um 11. Geht auch, aber dann kommt man halt beschwingter in den Tag.
Der Kölner halt, ne? Genau. Ich habe ja auch 4 Jahre in Köln gewohnt.
Da kommen Erinnerungen hoch. Aber trotzdem die Frage, fossile Brennstoffe noch eine Zukunft und vor allen Dingen wie lange, wenn noch?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich persönlich denke, nein, fossil hat keine Zukunft mehr. Ich kann zwar meine fossile Heizung so lange benutzen, wie ich gerne möchte. Also es gibt ja die Vorschrift, nach 30 Jahren im Ein-Zweifamilienhaus muss die Heizung raus oder auch im Mehrfamilienhaus. Mhm. Ein paar Ausnahmen würde den Zeitrahmen sicherlich sprengen, das einzugehen. Aber grundsätzlich gibt es keine großen Hürden, dass ich also diese Heizung nicht mehr nutzen darf. Obwohl wir ein Verbot einer Ölheizung haben, darf ich natürlich diese Ölheizung weiter nutzen. Das Problem wird nur sein, wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der kennt ja das Thema Kohlenheizung auch. Mhm. Wenn man da heute noch einen Kohlenofen hätte, müsste man sich schon schwer überlegen, wo man dann im Ruhrgebiet noch Kohlen kaufen kann. Ja, Ähnliches wird uns natürlich auch hier am Land erwarten. Mhm. Wenn ich eine Ölheizung habe, muss ich mir in 10 oder 15 Jahren Gedanken machen. Der letzte Brennstoffhändler wird wahrscheinlich in Rente gegangen sein und Nachfolgeregelung wird es da wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Wo kriege ich meinen Brennstoff her? Und wenn dann ein Tanklastzug aus Hamburg kommt, der mir dann meinen Heizöltank voll macht, ist das natürlich auch eine Lösung, aber es wird wahrscheinlich relativ teuer sein. Dazu wird es noch eine natürliche Beschränkung geben, nämlich eine CO2-Bepreisung. Viele sagen ja, Steuer, es ist keine Steuer, weil wenn es eine Steuer wäre, dürfte keine Mehrwertsteuer drauf gerechnet werden. So darf noch die Mehrwertsteuer on top oben drauf gerechnet werden. Mhm. Das heißt, es wäre eigentlich schon besser, wenn es eine Steuer wäre, würden wir nochmal 19% sparen. Aber diese Bepreisung steigt natürlich auch. Also ne, so ein Liter Heizöl hat ja 310 Gramm CO2. Also das wissen wir noch aus der Lehre, Verbrennungslehre. Ne? Und der Gas hat 240 Gramm und dementsprechend kann man dann relativ schnell hochrechnen, wenn man dann 2000 Liter Tank hat, ja, dann liege ich also irgendwo in dem Bereich heute bei 200 Euro an CO2-Bepreisung. Im Jahre 2030 werde ich dann wahrscheinlich eher noch eine Null dranhängen können. Das heißt, ich liege irgendwo so zwischen 1500 und 2000 Euro alleine für den CO2-Preis. Und das ist dann zuzüglich Brennstoffkosten und dann werden wir
inklusive Anlieferung und so weiter.
Genau. Halt, ne? Und dann werden wir an der Stelle schon uns Gedanken machen, ob wir uns von dieser alten Heizungsanlage halt trennen. Mhm. Ja, alt in Anführungsstrichen, weil ich sag mal, die Zeit der fossilen Energieträger, um sie zu verbrennen, ist halt vorbei. Und ich denke mal, mit Einzug der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung, werden wir sicherlich da auch noch ein paar Dinge ganz klar geregelt bekommen, obwohl der Weg ist eigentlich jetzt schon klar. Es hat auch weniger damit zu tun, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil viele sagen, ja, jetzt ist Rot-Grün dran, war doch klar, dass alles teurer wird. Das ist Blödsinn, nee, weil das ist Green Deal, das ist auf Europaebene und es ist auch nicht die 2% an CO2, die wir in Deutschland produzieren, sondern Europa produziert eine Menge CO2 und Europa hat sich geeinigt mit einer europäischen Richtlinie, übrigens schon im Jahre 2001, genau. Ja, also da war die erste europäische Richtlinie. Und dementsprechend ist das alles genau drin beschrieben, was wir dort zu tun haben. Und egal, welche Partei jetzt die Wahl gewonnen hätte, jede Partei hätte das umsetzen müssen. Also da kommen wir nicht raus.
Sind halt wahrscheinlich nur kleinere Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte, in Anführungsstrichen. Aber das große Ding muss sowieso gedreht werden, halt, ne? Sonst wird es nicht funktionieren.
Die Ziele sind klar und die sind sehr sportlich und ambitioniert. Ja. Und wir rechnen als Hersteller auch damit, dass wir irgendwo im Jahre 2030 zwischen 4 und 5 Millionen Wärmepumpen im Markt haben werden. Also die Gesamtbranche, also ist ja nicht nur Wolf, leider gibt es ja noch ein paar andere auch noch.
Ja, und, ja ich kenne dieses Problem der Marktbegleiter.
Ja, das ist ja, einige stellen sogar Sportnetzen her. Also von daher wissen wir ungefähr, was da der Markt halt hergibt. Und wenn man heute sieht, wir haben immer noch 5 Millionen Ölheizungen im Bestand, das ist aktuell die Zahl, BDH. Und wir haben ungefähr noch 12 Millionen Gasheizungen. Da wissen wir, dass wir so noch viel zu tun haben und dass nicht alle Energieträger bis 2030 gewechselt sein können.
Mhm. Ja, gerade der Altbaubestand halt, der wird ja Kopfzerbrechen machen halt, ne? Wie kann ich da entsprechend nachrüsten? Wie kann ich diese große Menge an Bestand halt modernisieren und aktualisieren? Das ist ja eine große Herausforderung.
Das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Ich sag mal, wenn wir Neubau haben, spielen wir auf einer grünen Wiese.
Ja, klar.
Das kann ich immer hinrechnen, also nicht hinrechnen, sondern das ist leicht zu rechnen. Da funktioniert eine Wärmepumpe immer zu 100%. Mhm. Im Bestand muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Deshalb, da gibt es auch zwei Unterschiede. Also habe ich ein Ein-Zweifamilienhaus, ist eine Wärmepumpe kein Problem. Also entgegen der ganzen Glaubensbekenntnisse, die man im Markt hört, spielt auch keine Rolle, ob ich eine Fußbodenheizung habe oder Radiatoren, also Heizkörper. Es ist jedes Gebäude mit Heizkörper auch umrüstbar, ohne Probleme. Ich muss nur an der Stelle gucken, welche Heizkörper halt nicht mehr funktionieren. Ich muss die dann austauschen. Also in der Summe sind das so 2 bis 4 Heizkörper pro Haus, die dann raus müssen. Aber dann funktioniert auch eine Wärmepumpe im Altbau mit Heizkörpern. Schwieriger ist es allerdings im Mehrfamilienhausbereich. Da macht uns nicht das Haus, also der Heizwärmebedarf, die Sorgen, sondern die Trinkwarmwasserbereitung. Ja, Trinkwarmwasser ist immer die Spitze und uns machen in der Energietechnik immer die Spitzengedanken, also Sorgen.
Sorgen, ja, ja, klar. Weil die musst du halt versorgen, ne? Du musst morgens halt Frischwasser, Heißwasser da haben und abends wahrscheinlich auch dann.
Genau. Und, und im Winter, wenn es richtig kalt wird, dann ist natürlich mit einer Wärmepumpe, egal mit welcher Wärmepumpe, also wenn die Temperaturen höher gehen als 50 Grad, wird eine Wärmepumpe schnell unwirtschaftlich, das muss man auch wissen. Dann sind also Jahresarbeitszahlen, das ist eine Jahresarbeitszahl, ich erkläre das mal kurz. Also wenn ich eine Jahresarbeitszahl von 4 habe, was ein sehr guter Wert ist für die Wärmepumpe, dann stecke ich 1 Kilowattstunde Strom rein und kriege 4 Kilowattstunden Wärme raus. Ja, wenn man das jetzt durch 30 teilt oder 28, ja, dann liege ich beim gleichen Preis oder ein bisschen günstiger, als ich heute Gas oder Öl kaufen kann. Also da muss ich mit meiner Wärmepumpe eine Arbeitszahl von 4 schaffen, damit ich günstiger oder ähnlich in dem Bereich halt arbeiten kann. So, und das kann ich halt mit der Wärmepumpe nicht mehr, wenn sie über 60 Grad heizen muss. Ja, also diese ganzen Werbeversprechen der Hersteller, also steht bei uns auch drin, bis zu 70 Grad kriegt man also hin. Also schaffen die auch, allerdings dann
nicht mehr in der Wirtschaftlichkeit.
Genau, halt, ne? Auf Kosten der Effizienz. Und deshalb muss ich in dem Bereich im Mehrfamilienhaus, das habe ich also, ich habe zig Energiekonzepte für Wohnungsbaugesellschaften halt gemacht. Und da muss man eben intelligent dran gehen, dass man sagt so, ich nutze den Bereich der Heizungsanlage mit der Wärmepumpe bis zu einer Temperatur von X.
Ja, und die Spitzen immer, fange ich anderweitig
ab. Genau, ne? Also 80% meiner Heizarbeit habe ich sowieso in den Temperaturbereichen, sage ich mal, bis minus 2 Grad. Ja, und erst dann brauche ich an der Stelle auch eine höhere Leistung. Das heißt, erst dann würde meine Gasheizung entweder dazu heizen oder meine Philosophie ist da immer, dann Wärmepumpe aus und nur noch mit Gas nachheizen. Das heißt, ich habe 80% schaffe ich CO2-frei und 20% schaffe ich dann immer noch mit meinem fossilen Energieträger
Gas. Also wie so ein hybrides System halt quasi, ähnlich wie das mit dem Auto halt läuft.
Ganz
halt,
ne? Genau.
Um die Spitzen abzufangen.
Und anders funktioniert das im Bereich der Mehrfamilienhäuser, des Bestandsgebäude, Mehrfamilienbestandsgebäude, also Mehrfamilien heißt mehr als 3 Wohneinheiten, ist es schwierig bis unmöglich zu realisieren, anders zu arbeiten. Ja? Deshalb ist das
anders außerhalb der Gasheizung und der Wärmepumpe.
Richtig, genau. Ich kann das Ganze auch mit einem Feststoffkessel machen, ganz klar. Allerdings ist der nicht so flexibel. Wenn der an ist, ist er an. Mhm. Ja, die Gasheizung kann viel weiter modulierend daran gehen. Also, weil ich brauche ja nicht immer die vollen 40 kW oder 50, sondern die moduliert ja auch. Ne? Mhm. Und deshalb kriegt man da Systeme hin und wir haben es in der Praxis schon wirklich geschafft, dass wir also 80% CO2 reduzieren.
Jetzt würde ich ganz gerne, weil die Zeit läuft natürlich auch mal ein bisschen mit uns halt. Ach so. Und wir, ja, ich weiß, dass wir, also wir beide können ja bis lange.
Ich hab Zeit. Jetzt steht Bier auf dem Tisch.
Aber natürlich wird es irgendwann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen langweilig halt vielleicht. Aber nichtsdestotrotz die Frage, jetzt ist ja nicht nur die Heiztechnik modernisiert im Laufe der Zeit und bei der modernen Gebäudetechnik, sondern der Lüftungspart ist ja auch irgendwann dazugekommen halt. Ne? Man hat gesagt, okay, man setzt halt nicht nur auf die Wärme, sondern man guckt auch, wie man die Lüftung ins Haus reinkriegt und wie kann man damit auch wirtschaftlich arbeiten halt letztlich. Wie hast du diesen Wandel in der letzten Zeit dazu, also vor 5, vor 10 Jahren halt miterlebt oder mitgemacht?
Ja, also ich bin ja sehr früh in diesem Bereich über diese Passivhaus-Szene rangekommen. Also Passivhaus heißt ja nur, ich muss es nicht mehr aktiv beheizen und das ist das Thema Lüftung natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Aber auch in jedem Neubau, also ich betreue oder ich habe die Fertighausindustrie auch betreut und da wird eigentlich kein Haus mehr gebaut entgegen der frei gebauten Gebäude ohne eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Also da ist überall eine Lüftung mit drin.
Weil vielleicht nochmal für die, die nicht im Thema so sind, was bedeutet für die kontrollierte Wohnraumlüftung?
Ach so, ja. Ich hol mal ein bisschen aus. Kontrollierte Wohnraumlüftung heißt, dass diese Lüftungsanlage vollautomatisch alleine funktioniert. Das heißt, die ist ausgelegt und berechnet auf die einzelnen Räume und lüftet also komplett kontrolliert. Das ist, dann gibt man einen Luftwechsel vor und diesen Luftwechsel fährt diese Anlage ab. Und Das heißt, es ist entweder ein Zentralgerät oder ein dezentrales Gerät. Und ich schaffe es mit so einer Lüftungsanlage ungefähr 30% an Energie nochmal zusätzlich einzusparen. Das ist einer der Hauptgründe, wie man es auch, weshalb man es heute macht. Natürlich kostet die Anlage Geld. Es gibt aber auch Fördergelder, auch wie zu der Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe ist auch teurer als eine Gasheizung. Allerdings mit der Förderung, die wir vom Staat kriegen, derzeit 35%, bei der Lüftung ist es ein bisschen weniger, kommen wir eigentlich so ein bisschen auf so einen Gleichstand. Ja, ein bisschen teurer ist es noch, aber es ist eigentlich nicht mehr viel teurer, als wenn ich eine neue Gasheizung oder Ölheizung einbauen würde. Mhm. Und deshalb rechnet sich das eigentlich auch heute schon mit solchen Techniken. Genau wie die Lüftung, wenn ich jetzt mal hochrechne über die Energieeinsparung, die eine Lüftungsanlage mit sich bringt, dann habe ich also relativ schnell diese Lüftungsanlage von den Kosten her A raus und B, ich habe natürlich einen ganz anderen Wohnkomfort. Also ich muss mein Fenster nicht mehr auflassen, es kommt kein Lärm mehr rein. Also das sind also viele entscheidende Vorteile.
Warum Energieeinsparung in dem Falle? Also vielleicht nochmal da nochmal einzusteigen, ja. Warum spart das Energie ein, wenn ich jetzt eine Lüftungsanlage halt einbaue?
Ja, weil diese Lüftungsanlage, also wenn ich ein Fenster auf und zu mache, um es mal so auszudrücken, ganz platt, ja, warme Luft raus, Fenster zu, muss ich wieder nachheizen. Ja, ja. Eine Lüftungsanlage hat so eine Art Kreuzstrom-Wärmetauscher. Auf der einen Seite geht die warme Luft raus, auf der anderen Seite strömt die kalte Luft rein und nimmt also die Energie der Abluft halt mit. So dass also bei drinnen plus 20 und draußen 0 Grad ungefähr 18 Grad wieder in mein Haus reinkommen. Das heißt, ich muss nur noch diese 2 Grad oder 2 Kelvin, wenn jetzt Fachleute zuhören, halt nachheizen und nicht diese kompletten 0 Grad, die übers Fenster reingekommen sind.
Damit will man die Lüftungswärmeverluste, denn das ist ja das, worüber wir da reden, halt stark minimieren oder man hat sie dann komplett minimiert halt.
Ne? Genau, also du schaffst ungefähr 80% dieser Lüftungswärmeverluste zu reduzieren. Mhm. Ja. Also das schafft jede Anlage.
Mhm. Und die ist dann ins Gebäude auch jetzt natürlich gefördert worden und so weiter halt letztlich. Und du würdest auch jetzt wahrscheinlich sagen, ohne dem wird kein Gebäude mehr und soll kein Gebäude mehr gebaut werden. Im Ein- und Zweifamilienbereich?
Ja, wenn man jetzt einfach mal in die Zukunft guckt, wird ja die Menge an Energie, die wir benötigen, also wenn ich ein Haus habe, dann braucht dieses Haus, ich sag mal ein Beispiel, 10.000 Kilowattstunden. Mhm. Ja, baue ich jetzt da eine Lüftungsanlage ein mit Wärmerückgewinnung, ja, dann ist also die Hälfte im Neubau ist also Lüftungswärmeverlust, das heißt 5.000 Kilowattstunden, davon holt sie 80% wieder rein. Also habe ich 4.000 Kilowattstunden, die ich einspare. Also ich brauche statt 10.000 nur 6.000. Ja, und diese 6.000 ist natürlich dann eine entscheidende Größe, auch vom Preis her, also die Energiemenge selber hat ja einen Preis. Ja, und natürlich eine CO2-Bepreisung. Wenn ich 10.000 Kilowattstunde eines Energieträgers verbrauche,
ja, der CO2 ist eine ganz andere Summe als die 6.000 halt.
Genau. Mhm. Ja, also so muss man das im Prinzip einfach darstellen. Und wenn ich an der Stelle noch hergehe, also mittlerweile ist es ja durchaus so, also Wolf hat auch eine Partnerschaft mit einem Batteriespeicherhersteller, dass ich also meinen Strom selber erzeuge auf dem Dach und den dann in einer Batterie speichere und dann auch selber verwende. Ja, und ich also, ich sag mal, so 60-70% an Autarkie, das heißt an eigenerzeugten Strom halt selber verbrauche und nur noch 30% zukaufen muss, dann ist das schon eine Größe, die sehr beachtlich ist für die nächsten Jahre. Und ich bin dann quasi auch preislich unabhängig. Also egal wie der Preis, wie wir jetzt jammern ja viele, dass der Preis so hoch geht. Natürlich, es ist auch viel Geld. Aber ich mache mich damit unabhängig, weil ob jetzt 30% meiner reduzierten Kosten dann ein bisschen teurer werden oder nicht teurer werden, das stört mich nicht so extrem, als wenn ich die komplette Menge an 10.000 Kilowattstunden jetzt bepreisen müsste.
Das geht natürlich wunderbar im Neubau, ne? Also da, wo wir jetzt neu bauen halt, da lässt sich das gut realisieren. Würdest du das auch jedem empfehlen, der im Altbau saniert halt?
Im Prinzip ja, ich muss allerdings auch... Ich
meine, du kennst ja ein bisschen aus eigener Erfahrung heraus. Gucken,
auch, ja, ja, also ich habe selber ein Haus von 1970 und habe dieses Haus halt komplett umgebaut. Also es wird jetzt, wenn der Batteriespeicher und die PV-Anlage wieder lieferbar sind, das sollte eigentlich im September kommen, ist aber nicht, wird also dieses Gebäude von 1970 ein Plus-Energiehaus werden. Und ich erzeuge dann also mehr Energie, als ich verbrauche. Selbst mit unserem E-Auto, also wir haben reines E-Auto, welches dann also darüber auch geladen wird. Und wir benutzen dann auch eine Stromcloud. Das heißt, also egal wo ich dann tanke, ich kann dann meinen Strom im Prinzip imaginär tanken. Mhm. Das funktioniert auch. Aber da muss man also auch ganz klar sagen, da braucht man also wirklich eine gute Baubegleitung, einen guten Energieberater, der sich mit diesen Themengebieten also auskennt. Ansonsten habe ich, ich sag mal, bestimmt 5 oder 6 verschiedene Unternehmen in meinem Haus, und wenn die nicht miteinander arbeiten, sondern jeder macht seins, dann funktioniert es am Ende nicht. Und das ist halt das Problem. Es muss miteinander funktionieren, und dazu gehört also eine Menge Planung. Das kann man nicht mal eben so machen. Also
das ist ja nicht nur die Vernetzung der Technik muss funktionieren, sondern auch die Vernetzung der Gewerke muss funktionieren. Ja. Ne? Also das ist so ähnlich wie, sag mal, wir haben vielfach das Thema Luftdichtheit am Gebäude.
Ja.
Ist ja auch so, natürlich sagt man alle, das Gebäude muss dicht sein, ne? Keine Transmissionswärmeverluste dürfen auftreten, keine Lüftungswärmeverluste dürfen auftreten, aber dazu müssen die Gewerke halt zusammenpassen. Ne? Der Trockenbauer muss wissen halt, was der Dachdecker macht und so weiter und so fort. Und wenn das nicht funktioniert, wahrscheinlich ähnlich wie du in dem Beispiel erzählst, dann funktioniert es nicht.
Genau, und das ist halt immer noch so ein bisschen die Herausforderung, dass man im Prinzip die Gewerke, also diese Handwerker, also machen wir uns ja nichts vor, Handwerker ist auch Mangelware, also wir bedienen ja, unser Handwerker ist ja der Heizungsbauer in der Regel, der unsere Heizungsanlagen halt verbaut, und der steigt dann schon beim Batteriespeicher und beim bei der PEV-Anlage spätestens aus, Wärmepumpe mag er auch nicht so wirklich, jedenfalls viele noch nicht, also viele sagen, ach Mensch, bleib doch lieber Öl und Gas, da weißt du, was du hast. Aber das ist halt eine Sache, das dauert jetzt eine gewisse Zeit, bis das so ein bisschen anläuft. Wir haben jetzt auch von Wolf ein Paket gepackt.
Ja, ich wollte jetzt hier gerade mal ein bisschen widersprechen, halt, weil ich glaube nicht, dass so jeder Fachhandwerker da so ganz auf der alten Schiene unterwegs ist. Ich glaube, dass da schon viele auch unterwegs sind auf dieser modernen Schiene, weil ich erlebe schon viele Handwerker, die so, also wo man sagen könnte, Mensch, ihr seid wirklich Klimaschützer halt in Anführungsstrichen, weil die sich schon weit entwickeln und auch in Richtung Wärmepumpe, Lüftungsanlagen und so denken. Ich weiß, das ist noch nicht bei allen so, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da ein bisschen weiter. Also ganz so schwarz würde ich das nicht malen, wie nein, du es jetzt gerade gemalt hast, aber.
Das sollte sich auch nicht so anhören. Also
ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so.
Ja, ja, also ich sag einfach mal rund, also wir haben das ungefähr in Zahlen versucht zu analysieren, so muss man es ja sagen, ne? Also die Heizungsbauer, also aus dem klassischen SAK-Handwerk, die sich heute schon mit Batteriespeichern und mit PV-Anlagen halt beschäftigen und auch diese Anlagen schon wirklich flächendeckend halt verbauen, liegt ungefähr bei 10-15%.
Okay, mit den Batteriespeichern, so da gebe ich dir recht. Das ist, glaube ich, wirklich noch ein bisschen weiter.
Ja, aber auch das gibt's. Also die sind wirklich schon weiter. Natürlich, eine Wärmepumpe verbauen wesentlich mehr, das ist richtig. Ja, aber ich sage einfach mal, der Weg von der Wärmepumpe zu Batteriespeicher und PV-Anlage ist jetzt nicht mehr so weit. Ja, weil für den Endkunden, also den Hauseigentümer, ist das einfach eine logische Verbindung. Ja, wenn ich schon meinen eigenen Strom produziere und habe meinen Batteriespeicher, dann ist der nächste Schritt auch, ich heize auch mit Strom. Mhm.
Ja? Also man sieht, das ist unwahrscheinlich stark vernetzt miteinander halt letztlich. Und du skizzierst das ja so ein bisschen auf, was das Gebäude der Zukunft auch so ein bisschen kann und in welche Richtung wir da auch arbeiten müssen, normativ, bei den europäischen Gesetzen und Regelungen her, auch von der Förderung her. Aber jetzt wissen wir beide ja auch, wie die Praxis nicht funktioniert, beziehungsweise man muss ja auch den Hauseigentümer und den Bestandseigentümer ja mitnehmen halt. Also ich will nicht sagen Oma Müller halt irgendwo, aber das ist ja auch die nächste Größe, die irgendwo in dem Spiel mit dabei ist. Wie kriegt man die motiviert, dass die auch Bock haben darauf, mit dieser Technik zu spielen, beziehungsweise auch da umzugehen? Ist das mittlerweile auch relativ autark oder so? Oder sitzt da immer noch das Problemkind vor dem Rechner?
Nee, also es ist eigentlich relativ erstaunlich, dass viele, ich sag mal, älter ist ja jetzt schwierig, wir sind ja auch nicht mehr so ganz taufrisch, ne?
Aber
ja, du siehst ja fertig aus hier. Mal gut, dass die Kamera nicht mitläuft. aber ich sag einfach mal, viele aus diesem Mittelalter, ich sag mal 50, 60 und auch 70-Jährige machen sich Gedanken genau um dieses Thema, weil die auch aus anderen Zeiten kommen. Ja, die kommen aus sparsamen Zeiten und nicht aus diesen Luxus- und Wohlfühlzeiten, so wie wir sind. Also wir jammern ja schon, wenn wir ein Auto nicht mit einer Klimaautomatik fahren. Ja, wenn wir irgendwo ein anderes Auto mal leihweise fahren müssen. Die Generation denkt da vielleicht auch noch ein bisschen anders drüber nach, obwohl sie manchmal auch an den Pranger dann gestellt wird, dass sie ja genau verantwortlich ist für diese ganzen Dinge. Ist sie im Prinzip ja, aber im Prinzip aber nein, weil sie können auch noch anders. Die können auch sparen. Und die interessieren sich schon sehr für diesen Bereich. Also für die ist eine PV-Anlage, das sind auch die viel nachfragen. Eine PV-Anlage, Batteriespeicher oder eine Solaranlage, muss ja nicht nur PV sein, kann auch eine klassische Solaranlage sein mit warmem Wasser. Das sind die sich schon da Gedanken drüber machen. Und die wollen auch noch, also das merkt man also wirklich, das merke ich in vielen meiner Vorträge auch, die kommen nachher zu mir und fragen mich, ich habe ein Haus, das ist so und so alt, kann ich das auch machen?
Ja, genau.
Ja, weil die haben da einfach, ich sage einfach mal Bock drauf. Und sagen, auch Mensch, wenn ich jetzt was vererbe, dann will ich auch ein Haus meinen Kindern geben, was also wirklich hier nicht mehr so viele Ressourcen dann verbraucht. Mhm. Also die Denkweise ist wirklich da. Bei der Wohnungswirtschaft, also die gewerblich genutzten Mehrfamilienhäuser, ist es auch ganz klar, da kommt der Zwang jetzt über den Gesetzgeber. Dadurch, dass die wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, mindestens zur Hälfte an dem CO2-Preis beteiligt werden.
Müssen sie was machen.
Halt, genau, ne? Tauscht da keiner mehr Gas gegen Gas, weil das ist ein Spielball, den die nicht einschätzen können und nicht beurteilen können. Der kann sich ja auch verändern, je nach Farbe der Regierung. Und aus dem Grunde ist das zu unsicher. Unsere Heizanlage hält in der Regel 20, vielleicht auch mal 30 Jahre. Und dementsprechend ist es dann natürlich schwierig, wenn ich dann jetzt eine neue Heizung einbaue und die nächsten 20 Jahre die hohen CO2-Preise haben muss. Das heißt, wenn ich heute eine Heizanlage baue, Baujahr 21, ja, ist in der Regel erst 41 der Austausch fällig. Und wenn dann der CO2-Preis, so wie wir es befürchten, nach oben geht, dann tausche ich sie nach 10 Jahren schon aus, weil ich sonst nicht mehr bezahlen kann.
Ja, ja, das ist natürlich dann auch schon nicht so schön halt, ne?
Muss man ja, ganz klar sagen. Ist, ja, das ist ärgerlich dann.
Jetzt haben wir noch einen weiteren Punkt. Also Betreibereinfluss ist natürlich da. Du hast das gesagt, dass auch gerade eine Motivation in dem Segment da ist, dass die das machen wollen. Zu dem Wohnkomfort vielleicht nochmal zurückkommt, auch gerade in Bezug auf ja, Lüftungsanlagen, Wohnraumlüftung, ist das ja schon auch eine Veränderung in der Lebenskomfort. Ne? Das muss man sagen, man hat nicht mehr das Fenster auf und dann zieht es auf der einen Seite, sondern es ist eine durchgehende Qualität halt der Luftmenge und natürlich auch der, ja, der Raumluftqualität. Halt spürst du und merkst du das auch bei den Leuten, wo ihr das sozusagen anbringt, einbringt und auch wo du schulst? Also, dass die Akzeptanz da ist oder dass es am Anfang auch eine Umstellung ist, aber noch eine positive Meldung ist.
Also dieses Thema ist ja schon ungefähr 20 Jahre alt, also seitdem man dieses Thema Lüftung eigentlich beachten muss. Seit 2009 haben wir eine sogenannte Norm auch dann dazu, die 1946, die ja ein Lüftungskonzept für jedes Gebäude in der Sanierung und im Neubau halt vorschreibt. Das Problem ist halt, dass es da natürlich unterschiedliche Anlagentypen gibt. Also es ist sowohl die zentrale kontrollierte Wohnraumlüftung und auch die dezentrale kontrollierte Wohnraumlüftung, aber auch die Außenwanddurchlässe oder ich nenne es mal so, diese Frischluftregler in den Scheiben oder Fenstern und irgendwo einen Abluftventilator, der quasi meine Luft durch die Wohnung treibt.
Ja, den Quirl.
Ja, genau. Ne? Und ich baue in der Regel ja nur einmal. Und wenn ich dann auf das falsche System setze, weil ich falsch beraten worden bin, ja, und habe dann einen Spielplatz nebenan oder eine Bundesstraße und habe quasi meinen Außenwanddurchlass oder mein dreifach verglastes Passivhausfenster, wo im Prinzip dann die Dichtung alle entfernt werden, um dieses Lüftungsgitter da reinzukriegen, dann habe ich quasi ein Fenster wie im Altbau. Ja, und da kommt der Lärm rein oder, ne, also okay, Kinderlärm würde mich jetzt persönlich nicht stören, aber es gibt Leute, die das eben auch nicht haben wollen. Und dann steht aber das Haus dann da und wenn das dann einmal drin ist, dann kann ich es auch nicht mehr umrüsten. Und deshalb ist es so, dass eigentlich diese seriell gefertigten Gebäude, also Fertighäuser ja, oder von großen Bauträgern erstellten Häusern, die werden nicht mehr ohne eine vernünftige Lüftungsanlage, eine Zentralanlage halt gebaut.
Ja, das ist, weil die vom Standort so unterschiedlich aufgestellt werden. Und
weil die das nicht wissen, wo das Haus dann gebaut wird und weil die den Ärger alle schon kennen. Ja, dann haben sie das Haus dann verkauft und dann war das aber 3.000 Euro günstiger als das andere. Ja, und dann hat der Kunde gesagt, ja, das nehme ich. Ja, weil das Badezimmer ist dann 5.000 Euro teurer geworden und der Steingarten vorne im Garten auch. Ja, und dann wurde das Geld eben an dieser Stelle dann gespart. Mhm. Und das bereust du dann eben die Lebensdauer deines Hauses. Ja, oder du nimmst richtig Geld in die Hand und versuchst das zu verändern, dann funktioniert es halt nicht. Deshalb muss man an der Stelle sagen, also eine qualitativ hochwertige Lüftungsanlage, die vernünftig einreguliert ist und die vernünftig ausgelegt ist, A, hört man die nicht. Also eine Lüftungsanlage, die vernünftig geplant ist, hört man nicht und die bedient mich die nächsten 30 Jahre beim Gebäude wunderbar.
Ja, das ist das eine, nicht nur die jetzt vernünftig geplant ist, sondern ich glaube auch die vernünftig gewartet wird, in Anführungsstrichen.
Definitiv.
Ne? Also natürlich muss ich ein Plädoyer dafür halten halt, dass die Anlagen auch gemessen werden, gereinigt werden und so weiter, aber ich glaube, das ist genauso wie beim Auto oder bei jeder anderen Einrichtung auch halt die technischerseits ist, dass du schon regelmäßig immer wieder auf die Anlage gucken musst und auch wenigstens überprüfen musst, ist das alles so in Ordnung und dass da einer kommt oder ich einen bestellen kann, der das dann repariert, instand setzt oder auch nur kontrolliert und wartet halt, ne?
Also ganz klar, also das ist, also ich selber betreibe jetzt seit über 2 Jahren eine Lüftungsanlage in meinem sanierten Gebäude und ich muss viermal im Jahr die Filter wechseln, weil ne, dann fliegen die Pollen, also ich wohne auf dem Land, dann fliegen die Pollen oder ist irgendwie sonst irgendwas, Staub weht dann daher. Und auch im Badezimmer habe ich halt einen sehr starken Eintrag von Flusen. Also wir haben ja viele Kinder und nutzen das Bad auch regelmäßig.
Das wäre nicht schlecht, ne? Dass die Kinder auch manchmal das Bad nutzen.
Ja, manchmal muss man sich aber nochmal dran erinnern, dass sie auch wirklich machen. Ne?
Also, und morgens und abends.
Ja, ja, und dementsprechend habe ich natürlich auch in den Abluftleitungen dann ab und zu mal ein paar Flusen drin. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Das habe ich auch so. Also wenn ich man, also wenn man sein Badezimmer mal oben über den Spiegelschrank wischt, ja, das Gleiche findet man auch in den Leitungen wieder. Und die muss man dann eben von Mal zu Mal auch reinigen. Also das
ja, viele sehen das nur nicht halt, ne? Und sagen so, oh, das ist jetzt drin und das funktioniert halt immer. Wie meint die sich auch gar nicht um die Heizung kümmern, wenn sie da steht oder sowas? Da muss ja auch nichts gemacht werden und gewartet werden. Halt,
ne? Ja, also bei unseren Lüftungsanlagen ist es zum Beispiel so, die haben also variable Luftvolumenströme. Das heißt, wenn der Filter zu ist, passt er den Volumenstrom an und bringt trotzdem die gleiche Menge Luft in den Raum rein. Das schafft er natürlich nur bis zu seiner Endstellung, entweder 300, 325 Kubik, ja, also ja, das, was das Gerät überhaupt kann. Ja, und dann wird er sehr laut.
Ja, dann, wollte ich also, sagen, irgendwann dann denkst du, das Haus hebt ab oder was?
Ja, genau. Also wenn man die Lüftungsanlage hört, dann sollte man Filter tauschen und auch mal eine Wartung halt bestellen. Mhm. Das macht Sinn.
Setzt aber auch voraus, dass der es eingebaut hat, dem Eigentümer oder dem Bewohner das erklärt hat halt, ne? Also, dass die wissen, um was es da geht, wenn das mal so laut wird oder sowas, weil ja, das weiß ja nicht jeder, was da auf einmal passiert.
Das ist richtig. Also einmal im Jahr sollte man einen Fachmann sicherlich mal über seine technischen Anlagungen lassen. Also wir fahren in der Regel mit dem Auto auch ein oder alle zwei Jahre mal in die Werkstatt oder zum TÜV. Und das sollte man mit dem Haus ähnlich halten, weil ich sag mal, so ein Gebäude und so ein Auto, die unterscheiden sich eigentlich nicht so besonders viel im Gegensatz, also im Gegenteil, so ein Haus legt eigentlich so 150.000 Kilometer im Jahr zurück, also ja, es fährt viel mehr, wenn man das jetzt mal so vergleicht und da sollte man zwischendurch einfach mal drauf gucken. Meistens ist nichts, die Technik ist sehr robust und stabil, also egal, ob ich Öl oder Gas habe, aber auch bei einer Wärmepumpe sollte man zwischendurch mal das Laub aus der Kondensatschale rausnehmen und auch mal hinten den Staub vom Wärmetauscher wegfegen, damit die auch wirklich noch in dem Leistungsbereich arbeiten kann, wo sie für oder für das sie hergestellt wurde.
Ist halt, ne? Ja. Ja, und dann kam ja natürlich Corona die letzten anderthalb, zwei Jahre auf uns zu, halt auch im Bereich der Lüftungstechnik und der Klimatechnik. Ich glaube, das hat nochmal so einen kleinen Boost gegeben oder einen großen Boost halt gegeben, auch für die Indoor-Air-Quality, ne? Also, dass man einfach ein bisschen mehr sensibel wird halt, was bedeutet eigentlich Luft? Also wie wichtig ist denn Luft halt tatsächlich und wie wichtig ist, dass die gut ist, diese Luft halt und nicht irgendwie ja schlecht ist und dass ich auch wirklich mit sauberer Luft nicht nur atme, sondern auch lebe halt. Ne?
Also ich sage mal in meinen Vorträgen immer so ein Beispiel, weil dieses Thema Luft und Luftqualität und sonstige Dinge ist also schwer zu vermitteln. Das Thema Energieeinsparung über Lüftungsanlagen, das versteht jeder relativ
schnell. Kann man
auch
sehen, ne, mit Geld und Gaszähler und
ja, ähnliches. Ja, genau, das kann man eigentlich ganz gut darstellen. Und wenn man das so ein bisschen darstellt, wie die Wärmepumpe gerade, da wissen ja viele Leute schon Bescheid und sagen, ah, eine Arbeitszahl, also 3,5 und 4, das ist super. Und wenn ich 2 habe, das ist dann schlecht und ne, weil das ist dann teuer. Und so eine Lüftungsanlage hat in der Regel, wenn man das mal rüberzieht, auf einer Arbeitszahl, genau wie wir es bei der Wärmepumpe halt machen, dann hat so eine Lüftungsanlage, jede Lüftungsanlage in Deutschland, die gefördert wird, also 80% Wärmerückgewinnung, hat eine Arbeitszahl von größer 10. Ja, also das ist schon, daran sieht man mal, also das gibt es in der Heiztechnik gar nicht, dass ich so hohe also Verhältniseinsatzstrom zur zurückgewonnenen Wärme so hohe Zahlen habe. Aber dieses Thema, jetzt habe ich den Faden verloren, diese der Frage, das wollte ich nochmal.
Ja, ich wollte wissen, wegen dieses, Corona und Luft und Luftqualität genau, halt Luft, letztlich, aber du wolltest den großen Bogen spannen. Ja. Halt. Vielleicht gehen wir einfach runter ein bisschen auf den CO2-Wert oder
ähnliches. Nee, es ist sogar noch leichter, weil ich frage dann immer so die Menschen, die in den Vorträgen dann sitzen, wie lange schafft man es wohl zu überleben, wenn man jetzt kein Essen bekommt? Ja. Und dann kommt so die Aussage, 10 Tage, ne? Also wir etwas sportlicheren Typen, ja, würden vielleicht dann auch 15 oder 20 aushalten, ja, aber in der Regel liegt so bei 30, ne, 30 schaffst du so ohne Essen, ja, bei Getränken hier unser, bei Reuter Hell, also ohne dieses, würden wir es wahrscheinlich aushalten, aber wenn wir Wasser nicht mehr hätten, dann wäre also, je nach Temperatur draußen, würde dann also nach relativ kurzer Zeit eventuell das Ende nahen. Ja, und dann frage ich mal, wie lange schaffen Sie es denn ohne Luft? Ja, und dann überlegen wir, also ich verliere regelmäßig gegen unsere Kinder beim Tauchen auch in der Badewanne, ja, also bin ich chancenlos, also ich schaffe vielleicht, wenn es mal ganz gut läuft, eine halbe Minute, die schaffen also eine Minute länger zum Teil, Dementsprechend ist das natürlich auch, also wir machen uns gar keinen Kopf darüber, weil wir permanent Luft zur Verfügung haben. Ja, und diese Qualität der Luft ist natürlich ganz ausschlaggebend bei unseren Kindern in den Schulen im Moment, wo die dabei geöffneten Fenster sitzen. Hätte man vor Jahren schon mal dieses Thema beachtet, also ich begleite dieses Thema Schullüftung auch schon viele, viele Jahre, und hätte in diese sanierten Gebäude, also Schulgebäude, auch eine Lüftungsanlage eingebaut mit Wärmerückgewinnung. Dann wäre nicht nur der Energiepreis runtergegangen, sondern würden die Kinder jetzt auch noch da mit geschlossenen Fenstern sitzen und mit einer hervorragenden Luftqualität.
Ja, ja, das ist echt schon verrückt halt. Ich meine, das hat jetzt wirklich diese Zeit gebracht, dass die Leute sich alle darüber Gedanken machen, dass gerade CO2-Messgeräte einen unwahrscheinlichen Boom erlebt haben, dass der CO2-Wert selber, glaube ich, in alle Köpfe gekommen ist, dieser Welt halt, und die gemerkt haben, okay, wenn das in Ordnung ist, dann passt der Rest halt auch. Ja. Aber das hätten wir natürlich schon lange, lange vorher haben können halt. Ne? Und da steht uns, glaube ich, auch noch eine interessante Zeit vor uns halt. Ne?
Ja, ich denke auch. Also das ist gerade in dem Bereich der Schulen, also da haben wir wirklich Schulen und Kindertagesstätte, da haben wir es also in den letzten 10, 15 Jahren verpasst, dass Fördergelder ausbezahlt worden sind für Sanierung der Schulen, ohne den Zwang, eine Lüftungsanlage mit einzubauen. Mhm. Das ist einfach, obwohl die Fachleute seit Jahren davon gewarnt haben, warum das nicht gemacht wird. Das zahlt sich jetzt, das konnte keiner ahnen, aber das zahlt sich natürlich jetzt mit dem Virus nochmal deutlicher aus.
Ne? Frank, wir haben normalerweise immer so die Sache, dass wir so eine halbe Stunde versuchen, über das Thema zu quatschen. Jetzt haben wir
noch ein bisschen.
Ähnlich, ja, genau. Wir haben einfach schon mal ein bisschen länger überzogen halt. Und ich glaube, wir könnten auch noch viel weiter reden halt. Das ist auch zwischen uns beiden interessant, aber da draußen interessiert das vielleicht keinen mehr. Aber dennoch würde mich so ein bisschen interessieren halt, vielleicht relativ kurz geantwortet halt, wo siehst du, dass die Reise im Heizungs- und Lüftungsbereich hingeht, also Ausblick in die Zukunft, und was ist für die Branche, also sprich für die, ja, für deine, unsere Kunden, Interessierten, Gäste, wie auch immer halt, die sich in dem Segment bewegen halt, wo siehst du da den Weg für die?
Also ich glaube, es ist schwierig immer, das so darzustellen. Ne? Also ich sage mal, ich gucke ganz gerne mal in eine Glaskugel, aber genau an der Stelle ist immer beschlagen. Also, ich kann hier nichts erkennen. Und so ist ungefähr diese Antwort auch. Aber ich glaube, dass an der Stelle es in gewissen Bereichen ohne fossile Energie noch nicht geht. Also das muss man sagen. Also derzeit ist es noch nicht möglich. Da brauchen wir vielleicht auch eine Ersatzenergie. Vielleicht gibt es ja auch Erfindungen. Es ist ja jetzt eine Herrschare auch von Autoentwicklern auf dieses Thema losgelassen. Und gucken wir, was die in der Verbrennungstechnik alles so entwickelt haben, was da auf ganz kleinen Brennräumen für Verbrennungsabläufe stattfinden. Also perfekt. Besser geht's ja eigentlich gar nicht, wenn man was verbrennt. Und vielleicht erfinden die auch noch in naher Zukunft irgendwas, was wir heute noch überhaupt nicht wissen. Aber ich glaube schon, wir haben die Wärmepumpe, und die Wärmepumpe wird in großen Teilen die bisherigen Öl- und Gasheizungen einfach ersetzen, was ich auch kann. Ich habe die Möglichkeit, meinen eigenen Strom zu erzeugen auf meinem Dach. Es wird eine vielleicht geartete Solarpflicht auch kommen. Wir haben es ja in den Ländern schon, also Hamburg, Baden-Württemberg und Berlin, hat ja schon eigene Regeln. Das halte ich für keine gute Lösung, weil ich hätte gerne eine bundeseinheitliche Regelung. Das ist für alle Hersteller wesentlich einfacher, als wenn wir jetzt 16 Länder mit unterschiedlichen Regelungen haben. Deshalb glaube ich an der Stelle, das Handwerk ist gut gerüstet und auch die Führung des Handwerks ist gut aufgestellt, wenn es in diese Richtung junge Menschen in diese innovativen Berufe auch holt, weil so ein Heizungshandwerk ist ein sehr innovativer Beruf. Ich muss mir sehr viele Gedanken machen, ich muss richtig was drauf haben. Es gibt heute wunderbare technische Möglichkeiten, die Heizungsbauer einsetzen oder das SAK-Handwerk einsetzt. Das ist also nicht mehr so wie früher. Und ich sag mal, das sind auch die Leute im Handwerk, die wir die nächsten Jahre brauchen, weil da ist so viel Arbeit. Also es gibt eine Studie, es fehlen ungefähr 300.000 Handwerker in ganz Deutschland in dem Bereich der, ich nenne es mal übergeordnet, Heizungsbranche, wobei PV-Batterie jetzt
da auch mit ist alles mit drin halt. Ne? Ja. Also auch ein Plädoyer für die, die das lernen wollen halt. Ne? Weil ich glaube, wir hatten es vorhin ja schon eingangs, es ist nicht nur ein Handwerk, was aus den Händen besteht, sondern mittlerweile sehr viel Kopfarbeit betrifft halt. Und dieses gesamte Vernetzen, auch Digitalisierung in dem Segment ist unwahrscheinlich groß geworden halt. Und ich glaube, jeder Auszubildende, der da anfängt, oder jeder Auszubildende halt, hat einfach goldenen Boden. Jetzt nicht nur von den Händen her, sondern auch von dem, wie das von der Gebäudetechnik her funktionieren kann.
Auf jeden Fall. Also ich muss wirklich ein Plädoyer an die jungen Leute darstellen und auch dafür werben. Also ein Handwerksberuf, gerade in dem Bereich, so eine Heizungsanlage, also eine Wärmepumpe oder auch eine hybride Anlage mit Gas noch gekoppelt, die benötigt eine exakte Einjustierung und eine Regelungstechnik und auch eine Überwachung der Anlagentechnik. Also bei uns sitzen die Heizungsbauer, also Wolf hat ein spezielles Modul dafür entwickelt. Bei uns kann der Heizungsbauer von zu Hause an seinem PC die Anlage des Kunden verändern. Wenn der Kunde sagt, mir ist aber zu warm oder zu kalt oder die Heizung springt dauernd an oder springt zu wenig an, dann kann er online von seinem Rechner darauf zugreifen und diese Anlage verändern. Also es ist ein sehr innovativer Beruf mit sehr, sehr vielen Erweiterungsmöglichkeiten und, was man auch sagen muss, mit extrem guten Verdienstmöglichkeiten. Also ich höre das immer so am Rande, also wir haben ja auch 4 Kinder und der erste ist jetzt, der hat nach der 10. Klasse jetzt auch eine Ausbildung angefangen und dann haben dann viele gesagt, oh Gott, was willst du denn mal machen? Also ein Handwerk erlernen? Und also wenn du doch Geld verdienen willst, dann mach Abi. Eigentlich genau andersrum muss man den Leuten heute, den jungen Leuten raten. Also wenn du mal Geld verdienen willst, lern ein Handwerk.
Ein schönes Plädoyer bis zum Schluss halt letztlich nicht nur der Gebäudetechnik, sondern auch der Heizungstechnik und vor allen Dingen auch der nachfolgende Generation, die das Ganze dann noch besser und noch schöner machen können. Frank, jetzt hast du ja dich hier als jungen, drahtigen Menschen beschrieben, der unwahrscheinlich viele Vorträge hält, der fit im Leben ist und so weiter und wenig Luft zum Atmen braucht, wenig zu trinken, wenig zu essen. Wenn man diesen jungen Menschen jetzt buchen möchte, man sagt, mit so einem Vortrag würde ich aber gerne mal hören, wie kommen die an dich ran oder wo sollen die sich melden und wie können die Informationen über dich oder euch kriegen? Du musst deine Handynummer nicht bekannt geben.
Ja, ich werde hier dauernd auch unterbrochen, deshalb konnte ich ja gewisse Sachen auch gar nicht ausführen. Also die Firma Wolf hat 2000 Mitarbeiter, also genau gesagt sogar fast 2200 Mitarbeiter, die an verschiedenen Standorten überall in Deutschland also zu finden sind. Wir haben 4 Schulungszentren. Es gibt noch mehr so Leute wie mich im Unternehmen, nämlich eine ganze Schulungsabteilung mit in der Summe fast 30 Leuten, die dafür zuständig sind, solche Themen wirklich auch in die Breite zu streuen. Ab und an bin ich auch dabei, je nachdem, was da gerade an Schulung ist. Jetzt letzte Woche habe ich noch den Energieberaterverband GIH NRW in Mainburg mit betreut, wo ich dann auch ein Part übernehme. Aber ansonsten, ich sag mal, gibt es bei Firma Wolf viele Schulungsreferenten, die an der Stelle auch in der Lage sind, das so zu referieren, wie ich das gerade so beschrieben habe. Jeder ist herzlich eingeladen, sich bei der Firma Wolf einfach zu melden und an so einem Seminar oder Online-Seminar, im Moment ist ja wieder Online-Seminar angesagt, einfach teilzunehmen. Also da gibt es verschiedene Sachen und da kann man an der Stelle einfach auf uns zukommen.
Jetzt hatte ich gehofft, du gibst einfach eine E-Mail-Adresse raus oder sagst unter www.wolf, keine Ahnung, was kriegt ihr die Informationen und ich verspreche euch, auf alle Angebote gebe ich euch nochmal das dazu halt, aber das hat er in seiner charmanten Art einfach ignoriert.
Ja, da, also das wäre also auch kein Problem. Also das Geheimnis bei Wolf, der E-Mail-Adresse, gibt es ja auch einige, die verschlüsselt sind, ist bei uns nicht so. Also mein Name ist Frank Richard, also wenn man da einen Punkt zwischensetzt und dann @wolf.eu dahinter schreibt, kann man mir auch eine Mail schreiben, wenn man noch spezielle Fragen hat zu den Themengebieten, stehe ich da auch gerne zur Verfügung, ist kein Problem.
Ja, vielleicht melden sich auch Schulklassen oder ähnliches halt, die da Infomaterial brauchen oder sowas, das halt natürlich auch gerne. Frank, wir haben weit überzogen, aber ich glaube, es war auch schön.
Das ist mir gar nicht so vorgekommen.
Wir hätten
noch 10 Minuten.
Ja, es gibt ja auch noch Bier halt, also von daher.
Bier ist auch noch halb voll.
Gut, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir kommen zum zweiten Teil irgendwann.
Gerne.
Vielen Dank. Du hast das letzte Wort, an wen auch immer du es richten möchtest.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Also tolle Location hier bei Firma Wöhler. Auch dann, Christian, danke nochmal für die Einladung. Vielleicht sollten wir vielleicht mal überlegen, so eine gemeinsame Schulung einfach zu machen, dass wir sagen, hier komm, meldet euch doch bei Wöhler und der Richard kommt auch und erzählt ein bisschen was zu neuen, modernen Anlagentechniken. Können wir auch mal überlegen.
Sehr gerne. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten, alles Gute, lasst euch reichlich beschenken und bleibt gesund und folgt uns auch gerne in 2022 weiter. Macht's gut, ciao.
Handwerk to go, der Podcast.